22 Buzzer Beeper. It's now in Season 2. Presented by Badabunk. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Badabunk. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Staffel 2 ist Volker Meindl, der für das Zertifikate-Marketing bei BNP Paribas zuständig ist. Und mit seinem Institut mit 8 Siegen Rekord-Champion in der Kategorie Hebelprodukte beim Zertifikate-Award Austria ist. Herzlich willkommen, Volker, bei mir im Studio.
Ja, vielen Dank, Christian.
Du, ich freue mich, du bist ein Deutscher wieder mal. In der Staffel 1 haben wir immer wieder Deutsche zu Gast gehabt, auch den Peter Heideneck, den Christoph Boschan, jetzt dich. Aha. Und Badabunk, der Presenter, ist ja auch aus Deutschland. Lieber Volker, wir sind ja eigentlich Journalistenkollegen, wobei du den genau umgekehrten Karriereweg wie ich genommen hast. Du bist heute Top-Banker und kommst aus dem Journalismus. Aha. Und ich bin heute mittelprächtiger Journalist und komme aus dem Bankengeschäft. Sag mal, 1994, wie hat denn das bei dir begonnen? Du warst freier Redakteur in einer Zeit, wo die Börse noch nicht so hip war, das ist erst später losgegangen. Aber wieso hast du dich entschieden, 94 bei einer Bank, bei einem Medium anzufangen?
Ja, ich komme, wie du sagst, Christian, aus dem Journalismus. Ich wollte das eigentlich schon immer werden und so als Schüler habe dann schon frei gearbeitet für Publikationen, für Tageszeitungen und ganz einfache Geschichten immer geschrieben und habe dann studiert, komme aus Sportwissenschaft, Volkswirtschaft studiert und bin nach dem Studium, habe ich wieder frei gearbeitet als freier Journalist in Niederbayern, einem bayerischen Sportmagazin, wollte eigentlich eher immer in
die
Sportjournalismus.
Die nächste Schnittmenge, ja, genau.
Ja, in Sportjournalismus und bin dann, und das war der entscheidende Step, dann 95 zu der DSW, also die Schutzvereinigung Wertpapierbesitz in Düsseldorf und habe dort ein Volontariat beim damals doch recht bekannten Magazin Das Wertpapier gemacht. Und so fing das eigentlich an und ich wusste vom ersten Tag an, ich will in den Finanzenbereich rein.
Gab es eigentlich den Marc Düngler damals schon beim DSW?
Nee, der kam später schon. Das sieht man mal, wie lange das alles schon her ist. Ja. Ein Herr Hocker war damals noch der Geschäftsführer.
Sagt mir dunkel auch auf jeden Fall was. Und du bist ja dann eigentlich nach den Jahren beim DSW zum Finanzenverlag gegangen. 97, 98 sehe ich da. Und das war ja die ganz heiße Zeit, als der neue Markt und diese ganzen New Economy Stories, die wir alle begleitet haben und wo wir sicher auch leuchtende Augen und sehr gelitten haben. Konntest du da journalistisch mitbegleiten? Was war damals der Beweggrund, dorthin zu wechseln?
Ja, also der Beweggrund war, ich wollte also als Redakteur arbeiten und dann am Puls der Zeit sein und war dann hatte die Möglichkeit, beim Finanzenverlag auch für den Bereich Optionsscheine zu schreiben. Und das war natürlich, wenn man so wie du das schon beschreibst, was da alles los war in dieser Zeit vom Aktienmarkt, dann kann man sich vorstellen, was am Optionsscheinmarkt los war. Also wirklich eine ganz, ganz spannende Zeit. Und das war der Beweggrund. Und das war unfassbar, unfassbar schöne Zeit.
Und da ist dann offenbar, wenn ich im Karriereweg weiterschaue, auch eine Bank auf dich aufmerksam geworden, die DRB oder DAB. Und ja. Du warst Chefredakteur bei einer Bank, das habe ich nie geschafft.
Bist heute dein eigener Chef, Christian.
Genau, ja. Aber bei einer Bank nicht.
Ja, genau. Bei der Bank. Ich bin dann zur DAB gegangen. Ja. Und die DAB war damals natürlich, gerade ging es los mit dem Brokerage, das war ganz neu alles, noch in den Ende der 90er oder Mitte, Ende 90er. Und man hat eine Publikation gegründet, Investor Magazin, beziehungsweise ich habe sie dann mehr oder weniger geleitet und eine ganze Redaktion dann zusammen getrommelt und war ein richtig großes Team und man hatten mit, ja, das war wirklich damals mit das auflagenstärkste Finanzmagazin, das es gab. Ging also an alle Kunden, natürlich kostenfrei, und ging an alle Kunden der DAB. Und wir reden da über 500.000, also das war schon ein richtig großes Brett, kann man schon sagen. Und das Magazin habe ich aufgebaut und ja, und das über einige Jahre betrieben.
Das heißt, du warst ja da in der spannendsten Zeit eigentlich in den Schlussjahren vom alten Jahrtausend dabei, spannendste Zeit für Wachstumsaktien, die wir eigentlich in Europa, in Deutschland gesehen haben. Mhm. Und dann gab es schon den Shift zurück in die Old Economy, nachdem die New Economy Bubble, sagt man heute, ich sehe es ein bisschen anders, weil man auch verkaufen durfte und Gewinne mal mitnehmen und durchaus ein Vermögen aufbauen. Da gibt es nicht nur Opfer. Dann wieder den Shift zurück in die Old Economy, Brick and Mortar, Geschäftsmodelle sind wieder spannend geworden. Wie hast du quasi redaktionell, da sind ja viele Leute auch weggefallen, weil sie nichts mehr von der Börse wissen wollten plötzlich. Wie hat man da redaktionell damit umgehen können, jetzt für die Bank und auch als Redakteur?
Ja, es gab viele Veränderungen damals und ganz klar der Markt, du hast das beschrieben, das war und somit auch personell Hire and Fire war, also unheimlich viel Bewegung und viele Leute haben viel Geld verdient, viele Leute haben viel Geld verloren. Und in dieser Zeit gab es also, es war um die Jahrtausendwende, gab es also auch viele Veränderungen und ich hatte damals das Glück, kann man sagen, dass die Deutsche Bank auf mich zugekommen ist und hat jemand gesucht, der für sie dessen Derivate-Magazin macht und ich war damals schon ein bisschen bekannt durch das Magazin selbst und die Deutsche Bank hat mehrere Leute zusammengekauft und sowohl im Trading als auch im Sales und dann im Marketing dann. Und so ging ich zur Deutschen Bank und mit der Aufgabe, ein Derivate-Magazin, damals der Name oder bis zuletzt der Name Express, das aufgebaut und das nicht nur in Deutschland, sondern wir haben ein spanisches, ein italienisches, ein Schweizer Magazin, alles Express und das über mehrere Jahre.
In diese Richtung, also das hat dann natürlich auch sehr stark in Österreich eingestrahlt und ich war dann auch Leser von deiner Publikation. Ich wusste nicht, dass du der Vater bist, möchte dir herzlich gratulieren dazu an dieser Stelle auch. Und ich möchte auch noch sagen für die österreichischen Hörerinnen und Hörer, dass die Deutsche Bank zu dieser Zeit der mit Abstand größte Handelsteilnehmer an der Wiener Börse war. Jedes Jahr das größte Handelsvolumen an nicht nur an absoluten Trades, sondern auch vom Volumen her abgewickelt hat.
Ja, man muss natürlich auch sagen, Christian, das war ja vor dieser Zeit, gab es ja eigentlich nur Citibank, die mit 70-80% Marktanteil unterwegs waren und dann kam die Deutsche Bank und hat plötzlich irgendwie mit 4-5% angefangen und dann wurde es immer mehr, bis man eben zum deutlichen Marktführer wurde.
Und du hast dann mit Leuten wie Matze Schölzl oder mit dem Christian Hendrik Knappe zusammengearbeitet, die auch in Österreich sehr, sehr viel getan haben. Bist du eigentlich, du warst ja 10 Jahre fast, also 2001 bis 2010 die kompletten Nullerjahre bei der Deutschen Bank. Mhm. Inwieweit bist du da quasi führender Redakteur geblieben und wie hat sich das im Zeitverlauf dann in Richtung Marketing, klassisches Marketing verschoben und auch Produktexperte?
Ja, das verschob sich dahin. Natürlich fing alles irgendwie als Redakteur und als Chefredakteur und Aufbau von den anderen Magazinen. Aber es ging einher auch diverse Vorträge, Seminare, TV. Das ist ja schon ein Teil des Marketings, sodass es nicht nur in Anführungszeichen die Redakteursposition war, sondern schon auch größtenteils oder vielfach auch Marketingbereiche, in denen ich dann mehr und mehr reinkam. Und das Ganze mit dem mehr und mehr reinkam und die Aufgabenvergrößerung hat sich dann danach durch einen weiteren Wechsel vom Arbeitgeber ja nochmal bestärkt.
Du kennst jetzt den Unterschied, über ein Zertifikat zu schreiben und vielleicht auch eins als Ideengeber zu formulieren und vielleicht auch mitzuentwickeln. Welche Ausbildung ist da zusätzlich noch nötig, außer das Produkt zu verstehen, einmal so wie ich als Journalist, sage ich mal?
Das ist eine beliebte Frage, die man natürlich, muss ich das Finanzprodukt verstehen und dann darüber zu schreiben oder muss ich ein guter Schreiber sein und dann das Finanzprodukt dann doch gut erklären? Das ist ein guter Punkt. Ich erinnere mich da an meine Volontärszeit am Anfang und hatte eigentlich nicht zwingend große Ahnung von tiefen Knowledge von einem Derivat. Und dennoch wurde ich genommen als Journalist, weil mein damaliger Chef auch sagte, wichtig ist, dass jemand das schreiben kann und sich reinversetzen kann in den Privatanleger und dann klappt das auch und dabei bleibe ich auch. Ich glaube, das ist das Entscheidende, zu wissen, was eigentlich den Leser interessiert, auf was es ankommt und dann die entsprechende Worte dazu zu finden. Also wenn Sie heute mit einem Fachmann reden, der egal in welcher Branche irgendein Produkt erklärt, dann versteht man oft überhaupt nichts, weil die meisten in ihrer Fachsprache unterwegs sind. Und deshalb ist es ein großer Vorteil, natürlich von der journalistischen Seite herzukommen.
Denke ich auch. Und wir sind jetzt in den 10er Jahren und da gibt es ja auch diesen großen Breaker 2007 mit der Krise, mit der Finanzkrise, die gerade unsere Branche, deine Branche, sage ich mal, auch die Medienbranche brutal gehittet hat. Du bist 2007 war quasi Beginn, letztes Drittel deiner Deutsche Bankzeit. Wie habt ihr das damals erlebt? War das ein Schock oder wie war es auch verglichen mit dem Crash in der New Economy?
Ja, zunächst einmal die hohe Volatilität, die damit einhergeht, ist ja oft gut, gerade für den Trading-Bereich. Das heißt, es ist jetzt nicht von heute auf morgen alles runtergegangen, aber es war hohe Nervosität da in allen Bereichen, sowohl personell als auch dann am Markt. Von daher war es eine bewegende Zeit, die einfach unfassbar schnell vorbeigegangen ist. Und ich denke immer, gerade am Derivatemarkt ist der große Vorteil, dass egal wie der Markt ja ist, man dennoch Produkte findet und die entsprechend verkaufen kann, an dem man dann Anleger partizipieren kann. Von daher sind diese Verwerfungen, die man oftmals gesehen hat, auch am Aktienmarkt, nicht unbedingt gleichzusetzen mit jenen, die am Derivatemarkt sind.
Ich beobachte die Zertifikatebranche auch schon sehr, sehr lange und 2007 ist dann doch etwas reingekommen, das wir vorher und nachher nicht so hatten, nämlich das Emittentenrisiko. Mit ein paar Lehman-Zertifikaten in Deutschland vor allem auch.
Das hatte zur Folge, dass man sicherlich in der Kommunikation etwas zurückhaltender geworden ist. Das ist ganz klar. Man hatte vorher vielleicht auch, vielleicht war man beim einen oder anderen Fall vielleicht ein bisschen auch zu laut. Und man hat auch gemerkt, dass man in vielen Bereichen auch mehr Aufklärung machen muss, was passiert, wenn ein Emittent eben pleite geht. Und man hat auch, und das hat ja auch ein großer Vorteil als Deutsche Bank, doch auch darauf hingewiesen, wie wichtig ist ein großes Institut mit einer hohen Bonität. Das heißt, auch im Bereich Marketing, Kommunikation ist viel mehr auf das Thema Wert gelegt worden.
Und der letzte große Wechsel in deiner Karriere war dann von der Deutsche Bank hin zu BNP Paribas, also von einem großen Institut zum anderen großen Institut. Beide hatten Expertise im Zertifikatebereich. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie stark die BNP Paribas im Jahr 2011 war oder haben die rund um dich und andere da gerade erst begonnen, was aufzubauen?
Also die Bank hat vorher, war natürlich schon Jahre unterwegs, ist ja ein bekanntes Derivatehaus, gerade im institutionellen Bereich. Aber was den Retail-Geschäft betrifft, war die BNP bei weitem nicht ganz oben. Da war die Deutsche Bank die Nummer eins und BNP war dabei, aber nicht ganz dabei, nicht ganz vorne dabei. Und das hat sich über die Jahre verändert und das freut natürlich, wenn man da mit dazu beiträgt. Also da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Aber dass man Teil dieses Erfolgserlebnisses ist, was über die Jahre hinweg dann passiert ist, bis man hin im Sinne von Marktumsatz zur Nummer eins in Deutschland geworden ist. Und das ist natürlich, das fühlt man schon einen gewissen Stolz dabei.
Wir treffen uns jetzt hier auch Ende August im Vorfeld vom Zertifikate-Award in Österreich auch, der am 22.09. stattfinden wird. Eure Bank hat da in 15 Jahren, also ich spreche jetzt von BNP Paribas, 8-mal die Hebelzertifikate-Kategorie gewonnen. Also ich denke, die Jury wird sich da nicht ganz geirrt haben. Das ist definitiv eine Stärke von euch, oder?
Das absolut. Und es zeigen auch diverse Preise in Deutschland, die wir dafür bekommen für Hebel. Wir sehen uns traditionell auch als Hebelhaus, also von der Historie her, dass wir haben zwar auch viele Anlageprodukte und haben auch diverse Preise schon im Anlageproduktebereich bekommen, aber Hebel, das ist unser DNA, würde ich sagen.
Ich meine, 469.531 Turbos, 138.000 Optis, 25.000 Faktorzertifikate. Diese Zahl ergibt sich aus Flow-Produkten. Ja. Erklär doch mal kurz, wie es zu dieser Zahl kommt für die Hörerinnen, bitte.
Ja, das hört sich viel an, ist natürlich auch viel, aber man muss natürlich sehen, dass viele Kurzläufer dabei sind. Dann gibt es viele Produkte, die dann auch ausnocken. Hier ist einfach alles summiert worden und man muss sehen, was eine große Anzahl an Basiswerten an Aktien gibt, internationale Aktien, dann reden wir auch über Rohstoffe, über Währung. Da kommt eben eine ganze Menge an Basiswerten schon zusammen. Und wenn man dann noch die ganzen Laufzeiten nimmt, die ganzen Basispreise, also die Knockout-Barrieren nimmt, wo man ja alles Mögliche abdecken will und auch muss am Markt, weil das ist doch ein stark kompetitiver Markt, dann kommt man schon eben auf so eine Summe.
Ich komme zum nächsten Punkt, 71.100 Bonuszertifikate. Das ist auch so eine Riesensumme. Ich bin ein Fan von Bonuszertifikaten. Ich oute mich, die sind jetzt auch wieder spannender geworden, weil es wieder ein bisschen Zinsen gibt und ein bisschen Volatilität gegeben hat, jetzt vor allem im ersten Halbjahr. Ich nehme an, es ist eine ähnliche Geschichte. wie du auf diese Zahl, auf diese gigantische Zahl kommst, und gibt es auch Kunden, die das abschreckt, jetzt vielleicht einmal ein bisschen, dass es zu viel gibt an Angebot, und was macht man, ihr habt alle Feinde auf der Homepage und ein bisschen Guides zur richtigen Anlageentscheidung.
Das, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass es für Neueinsteiger erstmal abschreckend ist, so viele Produkte zu sehen, weil man natürlich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sieht. Das ist ein großes Thema, das gehen wir auch an, auf der Website, in der Kommunikation, um einfach zu sagen, auf was kommt es denn an, was ist denn wichtig? Und da gibt es ein paar Kriterien, wenn man die beachtet, dann merkt man, dass am Schluss einfach, wenn man, nimm an, man sucht ein Bonuszertifikat auf, auf die Verbund beispielsweise, dann gibt es eben bestimmte Kriterien, bestimmte Laufzeiten, die man priorisiert, die man für sich priorisiert, und dann wird man feststellen, dass es am Ende gar nicht mehr so viel gibt. Und in der Summe gibt es so viel, weil es sehr individuelle Ansätze gibt, ein Bonuszertifikat auszusuchen, also nochmal Basispreis, Barriere bzw. und Laufzeit und so weiter. Und da, so kommen am Ende, kommt so eine Riesenzahl zusammen.
Gut, Volker, das führt mich eigentlich gleich zur nächsten Frage an dich als Print-Experte früher. Ja, ich weiß, dass du mittlerweile diversifiziert hast, auch in deiner Mediensicht irgendwie, und auch hier das Medium YouTube oder auch Podcasts einsetzt zur Information von Anlegern, um aus dieser Vielfalt an Produkten dann einfach ein bisschen eine Guidance zu kriegen. Wie setzt du den Mediamix an?
Ja, wir haben nach wie vor ein Magazin, ein Quartalsmagazin mittlerweile, und ich komme selbst aus dem Print, allerdings soll das ja nichts heißen, sondern man muss sich ja auf die Privatanleger einlassen. Man muss dazu sagen, wir haben viele ältere Investoren, die Print mögen, deshalb machen wir das Print, was im Übrigen auch ein tolles Branding-Instrument ist, und dennoch haben wir uns sehr stark zuletzt auf Webinare konzentriert, auf YouTube, auf den Kanal, bei dem wir mittlerweile über 10.000 Member haben. Das ist unser stärkstes Wachstum, und das mit, wir haben jeden Tag ein Webinar zum Beispiel, das wir über YouTube dann laufen lassen, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag. Und das ist ganz klar unser Schwerpunkt. Aber wir haben den Mix, den du ansprichst, den haben wir nach wie vor. Und wir gehen auch zum Beispiel weiterhin auch auf Messen, wie für den Börsentag in Wien beispielsweise.
Kleiner Call to Action am 3.9. wird das sein, am Samstag, Austria Center, Eintritt frei.
Genau, und für uns ist es auch sehr wichtig, uns zu zeigen und weiterhin ein Ohr zu haben für die Interessen, die Belange der Privatanleger.
Jetzt habe ich gesehen, dass ihr im Vorjahr, und ich durfte das ja als Jurymitglied und Beirat im Zertifikateforum auch mitvoten, den Preis für die Innovation 2021 beim Zertifikate Award Österreich gewonnen habt. Werdet ihr heuer auch wieder etwas einreichen in dieser Kategorie, und wie wichtig war dieser Bereich in der Kategorie, also dieser Sieg in der Kategorie Innovation für euch?
Ja, der war sehr wichtig, und entsprechend haben wir auch Werbung dafür gemacht. Wir sind da ganz, ganz stolz über die Nachkaufanleihe. Und wir haben heuer eine Nachkaufanleihe, natürlich auf den Euro-Stocks mit aktualisiert und mit attraktiven Konditionen. Mal schauen, ob es reicht.
Also mir hat das Produkt im Vorjahr getaugt. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Es ist eine Anleihe, wo zunächst nur die Hälfte investiert wird, zum Beispiel in den Euro-Stocks. Ich glaube, im konkreten Fall ist es der Euro-Stocks, oder?
Ja, Euro-Stocks,
so ist ja, es. Genau. Ja. Und der Rest wird in Cash gehalten mit, glaube ich, 6,25 Couponverzinst, und bei, sollten der Markt um 10, 20, 30, 40, 50% sinken, wird in 10% Tranchen nachgekauft. Also finde ich ein tolles Produkt.
Ja, ist gerade bei institutionellen Anlegern sehr, sehr beliebt im Moment.
Ist es nicht aufgrund der Einfachheit der Struktur auch gerade bei Privaten ein Thema, oder?
Absolut, ich glaube auch der Name, also so ja, komisch, okay, wie das klingen mag, so. Aber das ist… allein der Name verrät ja schon ein bisschen was, und das hilft, wenn man jetzt irgendeinen kryptischen, strukturierten Produktnamen gewählt hätte, Nachkaufanlage, da kann man sich schon ein bisschen was darunter vorstellen. Und das ist sicherlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
Ja, und ich glaube auch, wenn der Markt nach oben fährt, dann bist du halt nur bei der Hälfte dabei und kriegst den Rest gut verzinst. Ja. Das passt gerade in die Köpfe der Anleger rein, die eigentlich noch immer in großer Mehrheit momentan eher nichts verlieren wollen, als allzu große Gewinne auf Risiko anzugehen. Gut, was haben wir noch? Wir haben, hier habe ich noch stehen, Indexzertifikate. Da habt ihr 200 im Angebot circa, die in Österreich verfügbar sind. Wird sich da der Markt in den letzten Jahren? Es gibt ja viele neue Indexanbieter. Was wird da gekauft? Noch immer die klassischen DAX, Eurostox, ja, oder?
Das muss man schon sagen. Da ist jetzt nicht unbedingt die große Innovation gewesen. Und es gibt die klassischen Indexzertifikate, die es halt auf den DAX, auf den Stox und auf sonstige klassische Indizes gibt. Das ist nach wie vor das, wie sagt man so schön, das Standardprodukt, was quasi jeder auch so im Angebot hat.
Was würdest du sagen, als Emittentenvertreter, war die größte Innovation aus der gesamten Branche raus in den vergangenen 3 Jahren?
Wow.
Welcher Trend? Sind das die besseren Internetseiten, die Finder oder produktseitig irgendwas?
Du meinst jetzt produktseitig oder komplett in der Branche?
Insgesamt
oder?
In der Branche. Was hat die Branche? Ich meine, digital waren wir immer schon, sage ich mal. Das war einer der digitalsten Branchen schon, als man das Wort Digitalisierung noch gar nicht angesprochen hat. Das geht gar nicht anders beim Produkt, auch bei der Emissionsart. Aber was hat die Branche in den letzten 3 Jahren deiner Meinung nach weitergebracht? Ich habe im Hintergrund, dass er mal nur war, um Gottes Willen, Regulator. Aber trotzdem glaube ich, dass sich die Branche irgendwie neu erfunden hat und gerade jetzt wieder sehr gut dasteht. Was waren da deiner Meinung nach die positiven Trigger dafür?
Also ich kann, das schließt ganz, ganz gut den Bogen so in die 90er Jahre, als wir das Aufkommen der Broker hatten mit DAB beispielsweise. Da gab es einen richtigen Hype in Deutschland, aber auch hier in Österreich, für Privatanleger zu investieren, weil es plötzlich günstig wurde. Man hat nicht einfach 50 D-Mark damals noch für den Kauf einer Adidas-Aktie zahlen müssen, sondern plötzlich wurde es halt alles billig und machbar. Und heute haben wir, und das ist da die Veränderung in den letzten 2-3 Jahren, mit den Neo-Brokern eine ähnliche Entwicklung. Die Neo-Broker haben sehr viele junge Investoren rangezogen, die in der Breite, die in Aktien, in ETFs gehen, aber dann aber auch schon beim ein oder anderen Derivat schnuppern. Und das sind junge Leute, die dadurch herangeführt werden, die es einfach ist, der Zugang einfach ist zu den Produkten und vor allem günstig ist. Und das ist eine große Veränderung, eine wichtige Veränderung, ein neuer Step, der mich so ein bisschen an die 90er Jahre erinnert mit den Brokern. Und das hat unsere Branche, von der man im Übrigen vor 3-4 Jahren noch gesagt haben, ja, das sterben aus und die älteren Investoren, irgendwann sind sie nicht mehr da und unten kommt nichts nach. Und genau das hat sich verändert und genau das bringt unsere Branche weiter voran.
Wunderbar. Ich habe mich ja immer wieder auch beim Deutschen Zertifikateverband, Lars Brander und so weiter, bedankt, dass sehr, sehr viel der Arbeit, die dort auch strukturell gemacht wird, nach Österreich importiert werden kann. Der als Moderator auch von mir war, ihr beide habt auf der Bühne immer wieder Schmähs geführt auf Wienerisch, also das schätze ich auch, dass da mal ein bisschen Scherze laufen. Was würdest du jetzt als doch 20 Jahre über 2 Institute, Deutsche und BNP Paribas aufgeteilt, als Beobachter beider Märkte sagen, sind die Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern im Anlageverhalten oder gibt es die gar nicht?
Der Österreicher ist tendenziell risikofreudiger. Das kann man schon sagen. Das ist also nicht etwas, was wir als BNP Paribas, sondern auch andere Emittenten spüren. Viele Trader viele Trader kommen auch aus Österreich. Wir merken das im Übrigen auch bei Teilnehmern von Webinaren, kommen sehr viele aus Österreich und sind weitaus, ja, ich kann es nur wiederholen, weitaus risikofreudiger, aggressiver bei ihren Investments. Also nicht, dass sie auch Anlageprodukte machen, aber hier scheint mir eine gewisse Aufgeklärtheit zu sein und auch eine Trading-Affinität.
Im Bestand haben wir 98% Anlageprodukte und nur 2% Hebelprodukte. Das heißt eigentlich, dass der Turnover dann in den Hebelprodukten relativ hoch sein muss.
Davon kann man ausgehen. Jetzt immer die Frage auch, wo die österreichischen Trader ihr Depot haben. Das ist natürlich dann auch immer wieder die Frage.
Und die Statistik
von dir ist wahrscheinlich eher auf die österreichischen Banken bezogen. Ja. Das müsste man auch in Relation setzen.
Spannend. Also wir haben in Österreich immer auch, du hast Brokerjet erwähnt, da waren Learnings auch, je weiter Osteuropa, desto risikofreudiger. Mhm. Hast du das auch mitgenommen?
Absolut.
Bei Kunden im CI?
Ja. Absolut. Also das kann man, ob man das jetzt weiter noch Richtung Osten tragen kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, um zusammenfassend nochmal zu sagen, der Österreicher ist risikofreudiger.
Wunderbar. Dann eine kleine Frage noch, die ich auch allen stelle. Ich möchte jetzt keine Size wissen, aber hast du auch als aktiver Investor, als Real Money Investor deine Karriere begleiten lassen?
Habe ich. Ich habe auch viel Lehrgeld zahlen müssen.
Ja, nicht.
Ganz klar sagen. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Und man lernt daraus und jeder sollte auch daraus lernen. Das ist ganz wichtig, dass man gerade als junger Mensch, so sage ich mal, das ist ganz interessant, weil ich gerade kürzlich ein Interview von meinem damaligen Mentor, dem Dr. Anton Riedl von der Wirtschaftswoche, gehört, der im Übrigen einen Preis vom Deutschen Derivateverband bekommen hat. Und der sagte, gerade als junger Mensch sollte man Derivate handeln, damit man dann, wenn man älter ist, klug damit umgehen kann.
Derivate bieten ja gerade ganz vielfältige bis hin zur Absicherung und so weiter Möglichkeiten. Glaubst du als Folgefrage noch, dass du deinen Job ähnlich ausführen hättest können, wärst du nie Real Money Investor gewesen? Ich glaube es nämlich nicht.
Nee, das ist richtig. Und das ist auch oft bei Redaktionen teilweise auch ein Wunsch, kann ja nicht als Pflicht das sagen, ein Wunsch der Chefredakteuren oder des Verlages, dass die Leute auch selbst handeln. Nur dann weiß man, auf was es eigentlich ankommt, wo die Probleme sind und kann dann ganz anders darüber schreiben.
Und jetzt komme ich wirklich zur Abschlussfrage. Du bist, wie gesagt, vom Redakteur hin in die Bank gegangen und das war eine ziemlich chronologische Karriere. Deine Einstiegsmotivation in den Kapitalmarkt damals, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Volker, ich habe deine Produkte gelesen, deine Produkte gekauft, also deine Medienprodukte gelesen, deine Zertifikate gekauft, ich möchte auch in dem Markt tätig werden, wie fange ich da am besten an, soll ich ins kalte Wasser springen, irgendwas studieren, was rätst du solchen Leuten, muss man Angst haben vor der Finanzbranche oder darf man sich das trauen?
Gerade jetzt sollte man sich das trauen und wir kriegen das auch mit bei Praktikanten, das ist ganz interessant, also man kann schon relativ auch schnell erkennen, wer engagiert ist und wer gewillt ist, auch mehr dann daraus zu machen. Und ich glaube, ein Praktikum ist, lass mal das Thema Studium und was man studiert mal außen vor. Aber parallel dazu ein Praktikum bei einer der Emittenten zu machen, ist das Beste, was man tun kann. Und da reinzuschnuppern, Kontakte zu knüpfen und auch einfach hinter die Kulissen zu blicken. Das ist wirklich ein sehr guter Einstieg, den ich damals nicht hatte, weil ich von einer ganz anderen Richtung kam. Aber den kann ich nur jeden, der eine gewisse Affinität hat und natürlich ein bisschen vorher Know-how haben muss. Er muss schon ein bisschen von Finanzprodukten etwas wissen, aber das tun sie ja meistens durch Studium, kann ich das wärmstens empfehlen.
Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Lieber Volker, danke, dass du hier bei mir zu Gast warst.
Sehr gerne.
Ich freue mich drauf. Ich muss mich selbst jetzt, ich habe mich in einer kleinen Ankündigung ein bisschen überholt, weil der Börsetag Wien wird zu dem Zeitpunkt, als wir das senden, schon vorbei sein. Ich hoffe, ihr wart dort. Wir werden ihn anspoilern. Also wir senden jetzt heute am 9.9. und am 3.9. Börsetag Wien ist schon vorbei. Wer es genossen hat, wird auch die BNP Paribas und den Volker kennengelernt haben. Wir sehen uns dann beim Zertifikate-Award in Wien. Der liegt noch in der Zukunft am 22.9. Viel Erfolg dafür und danke, dass du da warst.
Besten Dank, Christian.